Hey, ich bin Mirko Becker und das ist Damals in Frankfurt, der Podcast, in dem ich mit Menschen spreche, die zu Frankfurts Geschichte ihr ganz eigenes, individuelles, aber super wichtiges Puzzleteil beizutragen haben. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit einem ganz besonderen Frankfurter Stadtteil, nämlich mit Höchst. Vor allem durch seine wunderschöne Altstadt bekannt, gibt es zahlreiche weitere spannende Geschichten, die sich über diesen 1928 zu Frankfurt eingemeindeten Stadtteil erzählen lassen. Und genau diese Geschichten könnt ihr euch jetzt anhören. Dafür habe ich mich mit Frank Meyer und Dr. Rainer Kowalkowski vom Höchster Geschichtsverein im Zollturm von Höchst getroffen und eine gute Stunde über die Geschichte Höchsts gesprochen. Bevor wir gleich starten, möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich beim Kulturamt Frankfurt am Main bedanken, ohne deren Unterstützung dieser Podcast nicht zustande gekommen wäre. Und jetzt viel Spaß bei der Geschichte Höchsts mit meinen beiden Gästen Frank Meyer und Dr. Rainer Kowalkowski. So, bevor wir starten, eine Frage, die ich all meinen Gästen stelle. Was ist so dein absolutes Highlight in Frankfurts Geschichte? Ganz egal, ob das eine Straße ist, ein Platz, ein Ort, ein Ereignis, wenn du wirklich dich auf eine Sache festlegen müsstest.
Also in Frankfurts Geschichte gibt es überhaupt gar kein Highlight.
Kommen wir zu
Höchst. Also, wir sind ja hier in Höchst. Also, wenn, dann reden wir über Höchst und nicht über Frankfurt. Ja, es gibt tatsächlich ein Highlight für mich hier und das ist der Brünningbrunnen auf dem Höchster Marktplatz.
Ja.
Der zum Gedenken von Adolf und Clara von Brünning gebaut wurde. Ja, und es gibt mehrere Gründe, warum das für mich eigentlich so das persönliche Highlight ist. Also zum einen Grund ist tatsächlich, Adolf von Brünning hat auch am 16. Januar Geburtstag, wie ich auch. Ja. Da ist schon eine Verbindung. Warum bin ich überhaupt in Höchst? Ich bin in Höchst, weil ich in den Farbwerke angefangen habe zu arbeiten. Deshalb hat es mich hier, ja, von Hanau nach Höchst gezogen. Auch daher dann die Verbindung zum Brünningbrunnen.
Ja.
Und der Brunnen ist ja von den Höchster Bürgern im Gedenken für Adolf und Clara von Brünning gebaut worden. Die, ja, weil die Stadt ihnen ja eigentlich relativ viel zu verdanken hat hier. Was ja auch heute tatsächlich noch der Fall ist. Also wenn man die Gewerbesteuereinnahmen nimmt, die die Stadt Frankfurt sozusagen jetzt heute noch bekommt, ist das eine wirklich tolle Sache. Ja, was anderes, was noch mich ganz toll finde, ist einfach, dass der Brunnen nicht nur für Adolf von Brünning gemacht wurde, sondern auch für seine Frau Clara.
Schön, ja.
Und ach, das ist mal schön, dass eine Frau einfach mal genannt wird an so einem Brunnen und auch, dass die Verdienste von ihr gewürdigt werden.
Der, ich habe, witzigerweise habe ich heute Morgen über ihn gelesen und geschrieben, deswegen habe ich jetzt passend meinen Spickzettel rausgeholt. Du hast es ja eben schon gesagt, Farbwerke, die Verbindung ist dahingehend, dass er auch einer der Mitgründer, beziehungsweise...
Genau, er war einer der Mitgründer, also das heißt ja Meister Lucius und Brünning,
ja,
sozusagen, und er war sozusagen der Dritte in diesem Bunde, der mitgegründet hat, die Farbwerke.
Und dann hat er ganz viel Geld verdient, ne? Und
hat er hat relativ viel Geld verdient, genau, sie haben ja dann später, hat seine Frau hier das Höchster Schloss gekauft und hat das neue Schloss, und das ist auch was Schönes eigentlich, den Park vom neuen Schloss dann für die Bevölkerung geöffnet. Und ach, es wäre schön, wenn der in Zukunft auch dann wieder durchgängig geöffnet werden würde von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz.
Ja. Ist das gerade nicht so?
Also lustigerweise kommt man gerade rein, weil man über das neue Schloss zum alten Schloss, zum Café laufen muss. Aber normalerweise ist der Garten tatsächlich zu.
Ah, okay.
Und es wäre eigentlich total schön, wenn der Garten wieder für die Bevölkerung geöffnet werden wird, ja, so wie es Clara von Brünning tatsächlich damals gemacht hat.
Und sie hat, glaube ich, auch total viel dann Gutes getan, beziehungsweise auch so, dass von ihrem Mann das, ich sage jetzt mal, das Erbe oder also ne, so seinen Weg weiterverfolgt, weil er ist relativ früh, glaube ich, verstorben.
Er ist relativ früh gestorben, genau. Und ja, sie ist dann erst nach Frankfurt gezogen, bis sie dann wieder nach Höchst zurück ist, das neue Schloss gekauft hat und genau.
So, und genau, was ist dein Highlight in Frankfurts Geschichte? Ja. Oder in Höchst, habe ich jetzt gerade
gelesen. Nein, das ist, mein Highlight wäre sogar ein Gebäude, das weit über Höchst reicht, nämlich die aus dem 9. Jahrhundert stammende Justinuskirche.
Die, ist es eines der ältesten auf jeden Fall.
Also das älteste Gebäude in Frankfurt sowieso.
Ja.
Und eine der ältesten Kirchen auch, zumindest in Europa, vielleicht sogar in der Welt. Und es ist immer Kirche gewesen.
Ja.
Es ist bis heute Kirche, jetzt auch noch Pfarrkirche der Pfarrei hier, der katholischen Pfarrei.
Und das habe ich noch irgendwie im Kopf, glaube ich, so eine Art Machtdemonstration, also von Mainz gegenüber, glaube ich, Frankfurt, dass man auch so eine große Kirche errichtet für eine damals relativ kleine Bevölkerung, ne? Das habe ich irgendwie noch so ein bisschen im Kopf, dass man quasi so auch mal zeigen wollte, Höchst ist uns wichtig, weil Höchst damals in irgendeiner Form zu Mainz in Anführungszeichen so gehört hat.
Es war ein Bischof von Mainz, der die gebaut hat.
Ja.
Die Machtdemonstration war vielleicht eher die St. Josefskirche. Das ist die zweite katholische Kirche, die ganz große Kirche, die gebaut wurde im Anfang des 20. Jahrhunderts, soviel ich weiß. Und die auch deswegen gebaut wurde, weil die Bevölkerung aufgrund der Industrialisierung, aufgrund der Höchst AG, der Farbwerke, dermaßen gewachsen ist und auch viele ausländische Fachkräfte kamen. Und die haben ja auch waren ja auch weitgehend katholisch. Und Höchst ist ja auch ein katholischer Ort gewesen immer.
Wurde die Kirche auch von dem Adolf von Brüning finanziert? Weil irgendwas habe ich nämlich mal gelesen. Okay, das reiche ich ansonsten nach. Es gab eine Kirche, die hier in Höchst dann auch von ihm noch finanziert wurde. Aber auch ein sehr schönes Beispiel für, was ein Highlight sein kann hier in Höchst. Und was man vor allem noch besichtigen kann, weil es ist einfach auch noch da und das halt schon seit über 1000 Jahren.
Ja, das sind jetzt, glaube ich, also 890 wurde angefangen zu bauen.
Krass, ne?
Das ist wirklich, wirklich ein Höhepunkt. Und die Frankfurter kennen die Kirche sicherlich auch nicht so gut, wie es hätte sein, wie es sein könnte. Aber es kommen immer mehr Menschen nach Höchst, auch aus Frankfurt. Das sehen wir hier immer, wenn wir den Zollgarten aufhaben. Dann kommen ja Besucher, die kommen auch oft aus benachbarten Orten, aber auch aus der Stadt Frankfurt, von überall her. Das hat sich insbesondere zur Corona-Zeit war das sehr auffällig, weil die Leute ja nicht groß in Urlaub gefahren sind, dann sind sie hier eher geblieben und da hat sich das gut entwickelt.
Ich habe auch immer mehr so eine Wahrnehmung, dass man öfter auch so das hört, wenn ihr wirklich mal eine typische Altstadt sehen wollt, dann hockt euch in den Zug von Frankfurt und fahrt ein paar Minuten nach Höchst und schaut es euch hier einfach an, weil hier steht eigentlich alles noch, mehr oder weniger, ne?
Und ja, hier steht die Altstadt. Teil, ja, genau. Und in Frankfurt gibt es ja die neue Altstadt, die ist sowieso neu, sage ich immer. Und es gibt die alte Altstadt, die ist aber auch nicht alt.
Genau.
So ein paar und hier ist tatsächlich die alte, die Altstadt noch so, wie sie früher war. Teilweise leider nicht im guten Zustand.
Ah, das heißt, man müsste hier eigentlich mal wieder so den einen oder anderen.
Ja, es gibt Häuser, die der Stadt gehören und nicht im guten Zustand sind.
Du hast auch noch ein Highlight, ne, was du ergänzen
möchtest. Nee, noch ein Highlight zum Brünningbrunnen. Es ist nämlich so, dass der Sohn Gustav von Brünning, der Sohn von Adolf und Clara von Brünning, war der erste Vorsitzende vom Geschichtsverein bei uns.
Ach, krass.
Und da schließt sich der Kreis dann halt wieder irgendwie zu mir. Und das ist auch nochmal so was Besonderes irgendwie. Ja. Deshalb ist das für mich halt wirklich so ein Highlight. Und ja, es ist schon auch so, dass der Brunnen mittlerweile so ein karges Dasein irgendwie fristet da auf dem Platz. Meistens ist er zugemüllt, oftmals fließt das Wasser überhaupt nicht raus und es ist eigentlich total schade, dass die Stadt Frankfurt diesen Brunnen, wie so einiges hier in Höchst, einfach nicht pflegt und nicht dafür sorgt, dass der in einem anderen Licht dasteht.
Hättet ihr Ideen, wie man den noch so aufmöbeln könnte? Also einfach quasi so ein bisschen, ich sag jetzt mal so flapsig, nochmal anstreichen oder vielleicht auch mit so einem netten Zäunchen drumherum, dass da nicht jeder sowas reinwirft?
Naja, gut, es ist ein Brunnen, also ne, also ist ja schon auch gut, wenn die Leute, also und wenn es nur die Marktfrauen sind, die Wasser oder Leute das Wasser von der Gießkanne sozusagen holen können, aber müsste einfach gepflegt werden. Also ich glaube, bräuchte mal wieder eine Sanierung, müsste mal wieder, ja, als Algenwachstum sozusagen irgendwie beseitigt werden und man könnte den Platz drumherum einfach ein bisschen schöner gestalten.
Ja, okay.
Also das ist schön, dass da ein paar Bänke stehen, aber es sieht nicht wirklich einladend aus, sich da drauf zu setzen, so wenn man sich die ganze Platzgestaltung anguckt.
Es ist noch was zu tun quasi.
Genau, ja.
Dann, aber du hast es eben schon gesagt, mit dem Höchster Geschichtsverein, vielleicht kannst du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was deine Rolle im Verein ist, weil deswegen sitzen wir auch so ein bisschen hier und quatschen über Höchster Geschichte im Allgemeinen.
Ja, Gustav von Brünning war der erste Vorsitzende vom Geschichtsverein und ich bin heute der Vorsitzende vom Geschichtsverein.
Wie viel liegen dazwischen?
Also so viele sind es überhaupt nicht tatsächlich. Also unser letzter Vorsitzender war tatsächlich 36 Jahre Vorsitzender, also der Wolfgang Metternich. Insofern davor war der Rudolf Schäfer. Während dem Krieg war so gut wie nix und davor waren es vielleicht auch nur 5, 6 oder so.
Ja.
Also ich versuche gerade den Namen durchzugehen, ich krieg's aber tatsächlich nicht alle hin gerade, aber Also es waren dann so Leute wie Viktor Paleske, der damalige Bürgermeister von Höchst, der war auch mal Vorsitzender.
Wahnsinn.
Also das sieht man auch so ein bisschen so der Rang des Geschichtsvereins, wie er damals war.
Ja, ja, bedeutend. Aber vielleicht kannst du auch nochmal darauf so ein bisschen darauf eingehen, was ihr hier im Verein so alles macht.
Ja, also als Vorsitzender ist mir ja tatsächlich nur so ein kleines Rad in diesem großen Getriebe irgendwie. Gestern hatten wir zum Beispiel die Kinder- und Jugend-AG war gestern aktiv. Die macht unter anderem, machen wir eine Stadtrallye oder ja, einen Tag auf dem Schlossplatz gibt es als Angebote. Da war gestern, ja, 6 Kinder waren da, die die Stadtrallye gemacht haben, hier durch Höchst gerannt sind und ja, spielerisch sozusagen die Geschichte gelernt haben. Wir haben eine Archiv-AG, die trifft sich jeden Freitag Nachmittag und ja, dokumentiert, findet, archiviert, putzt, alles, was anfällt. Wir haben eine EDV-AG, die für einen Internetauftritt zuständig ist oder Facebook macht. Ja, sonntags ist der Garten immer geöffnet. Auch dafür brauchst du Leute, die hier sonntags dastehen. Wir haben einen Festausschuss, der sich darum kümmert, dass die ganzen Feste laufen. Das Altstadtfest, der Weihnachtsmarkt, der in Höchst stattfindet und ja, da kommen schon einige Leute zusammen.
Wie viel seid denn ihr so im Schnitt?
Weißt du das? Also wir sind 160 Mitglieder und es ist tatsächlich so, dass ich aktive Leute oder auch Helfer oder so, also 40 kommen wir bestimmt.
Ehrlich? Boah, das ist total krass, weil bisher ist meine Erfahrung mit Geschichtsvereinen, ich werfe euch jetzt mal doch in einen Topf mit Frankfurt, das tut mir leid, dass oftmals das Thema ist, dass die Mitglieder entweder ausgehen oder auch das aktive Teilhaben an diesem Verein. Und jetzt hast du ja gerade gesagt, ihr habt so eine Rallye gemacht mit Kindern. Das ist so das nächste Thema, was ich immer ganz oft höre, dass quasi so der Nachwuchs halt fehlt. So, habt ihr das auch? Also
ja, also ich sag mal, wir haben das grundsätzliche Problem, was alle Vereine haben, glaube ich. Also, dass es schwierig ist, Mitglieder zu finden, die aktiv sind, beziehungsweise auch die Verantwortung übernehmen. Ich glaube, das ist überall, aber ich würde schon sagen, dass wir für ein Geschichtsverein wirklich das Glück haben, dass wir einfach viele Leute haben.
Ja.
Also auch gestern zum Beispiel in der Altgeschiefgruppe, da sind dann Leute von 19 bis 80 da. Krass. Also das ist schon auch was Tolles. Ich glaube, gestern waren 7-8 Leute oder so, ja, die da waren. Und das ist natürlich ein richtiges Highlight eigentlich. Oder ja, samstags ist die Garten-AG normalerweise da. Da sind dann auch 4-5 Leute vor Ort. Und also, es ist schon schön, dass es so viele sind. Ja. Aber ich sag mal, also wenn man unser ganzes Archiv sich anguckt, wie viel das ist, wir könnten auch die 10-fache Menge an Leuten beschäftigen.
Ihr seid ja auch dabei, also ihr seid ja auch gerade dabei, hast du, glaube ich, gerade gesagt, dass ihr digitalisiert viel, ne? Weil das auch so ein großes Thema.
Genau, ja, wir haben tatsächlich vor 2 Jahren damit angefangen, ja, mit im Hessischen Museumsverband zusammen. Das ist wirklich toll, das ist super Zusammenarbeit. Und haben jetzt ein Programm, das nennt sich Museum Digital. Mhm. Kann man sich auch im Internet angucken, wo unsere ganzen Objekte jetzt halt einfach inventarisiert werden. Also das, was ja früher auf Papier stattgefunden hat, was es zum Teil auch noch von unseren Vorgängern gibt, wird sozusagen jetzt alles im Programm rein und dass das dann auch alles ja, für die Objekte gemeinsam vor Ort ist. Also wir haben jetzt mittlerweile über 600 Krass. Objekte tatsächlich digitalisiert schon und ich sag mal, das ist ein Bruchteil von dem, was wir haben. Also wahrscheinlich kommen wir auf 600.000 oder so würden wir wahrscheinlich kommen, wenn wir alles haben. Es ist halt schön, dass das an einer Stelle ist und dass man es halt auch wieder findet.
Wir sitzen jetzt ja gerade hier im Höchster Zollturm, das heißt, das Archiv von euch ist auch dann direkt hier, ne, mit allen.
Genau, also das ist ein Teil von unserem Archiv, also es ist hier über 2 Etagen sozusagen, also über dem Durchgang vom Zollturm, über 2 Etagen ist komplett unser Archiv drin. Ja, dann haben wir noch im Antoniterkloster tatsächlich Räumlichkeiten. Im Kronberger Haus auf dem Dach liegt noch ein bisschen was. Im Stadtarchiv liegen einige Sachen. In Wiesbaden im Archiv liegen wohl auch Sachen. Und ja, und wir müssen einfach anfangen zu digitalisieren, weil wir selber überhaupt nicht mehr wissen, wo was ist.
Ja, das stimmt.
Also es ist oftmals so, dass man denkt, ja, das habe ich mal gesehen, aber ich weiß nicht mehr wo, an was für eine Stelle.
Ja.
Und mit so einem Programm ist halt einfach super, da geht man rein, kann einen Suchbegriff eingeben und dann sieht man, ah, okay, das steht in Regal 1.4 im ersten OG im Zollturm und dann geht man hin und hat es einfach direkt in der Hand.
Ja, das ist cool. Und mitmachen bei euch im Verein kann jeder, der wahrscheinlich Lust hat, einfach sich bei euch melden und bis 16 ist es, glaube ich, auch Mitgliedsbeitrag frei, ne?
Genau, bis 16 ist der Mitgliedsbeitrag frei, genau. Es gibt dann auch einen Kinderausweis, mit unserem Mammut drauf, genau, also und ja. Also ich sag mal so, wenn einer kein Geld hat, gibt es auch Möglichkeiten, ja, irgendwie, also das zu regeln. Ach, das ist tatsächlich bei uns eine Beitragsordnung verankert. Und wir haben aber auch nur 30 Euro Mitgliedsbeitrag. Also, und es ist nicht verpflichtet, bei uns was zu machen. Also es ist nicht so, dass man irgendwelche Arbeitsstunden ableisten, ja, muss oder so. Insofern ist das auch sehr entspannt.
Zum Verein könnte man auch noch sagen, wir haben dieses Jahr unser 130-jähriges Jubiläum gefeiert.
Warte, das heißt 1894, oh Gott.
94, würde ich sagen. 1894, genau.
Ist gar nicht so schwer.
Und das war ein zusätzliches Fest, wo auch wieder viele Aktive mitgemacht haben,
ja,
das wir veranstaltet haben. Nach dem Schlossfest war das. Freitag war das Spenderfest, Samstag, Sonntag haben wir hier Wein ausgeschenkt und das Fest veranstaltet für alle, die mitmachen wollten. Und gleichzeitig war es auch das 125-jährige Bestehen des Zollgartens.
Ah, schön, schön.
Das war also ein Doppeljubiläum, das wir dann groß gefeiert haben, was auch gut funktioniert hat.
Das hat super funktioniert, ja.
Und ich glaube halt vor allem, also was so meine Erfahrung ist bei den Vereinen, man kann halt hier, wenn man will, ja auch wirklich was bewerkstelligen, ne? Sei es Dinge digitalisieren oder einfach mal drüber nachdenken, kann man irgendwie was in der Gruppe realisieren, was irgendwie der höchsten Bevölkerung in dem Fall zugutekommt oder einfach was Erzählenswertes.
Genau, also das ist das Tolle einfach. Also es ist mittlerweile, also vor 5 Jahren war es noch mehr ein Highlight, sag ich mal, weil wir so ein bisschen eine Müllhalde vorgefunden haben. Da waren die Highlights einfach täglich größer, weil man immer irgendwas Neues entdeckt hat. Mhm. So, und ab und zu beim Digitalisieren kann es auch mal zäh werden.
Ja,
also
ja,
es, okay, ist dann ja, auch ja, so, ach ja, und jetzt müssen wir das Objekt beschreiben und jetzt müssen wir es eingeben. Und ja, das ist dann nicht immer so diese Highlight-Arbeit. Ne? Also das ist auch dann mal, wo man denkt, ja, es ist halt Pflichtarbeit oder so.
Es gehört aber auch dazu.
Aber es gehört auch dazu eben. Und dann macht man wieder andere Sachen und dann ist es auch wieder in Ordnung. Das Schöne ist einfach, dass wir immer tolle Truppen sind.
Ja, das.
Also ob die Garten AG ist, ist ein super Trupp, der sich zusammen, wo man sich freut, einfach die anderen Leute zu treffen, die Archiv AG und was ja die Vereine ausmacht, einfaches Miteinander von Leuten. Ach, und ich glaube, das ist bei uns wirklich toll.
Dann kommen wir mal zu dir selbst. Wie lange beschäftigst du dich jetzt schon mit der Geschichte von Höchst und vielleicht auch, also warum? Also was hat dich das wirklich so getriggert, zu sagen, da will ich mich tiefer eingraben?
Also wie lange ich mich damit beschäftige, ist eigentlich relativ einfach, seitdem ich die Lehre angefangen habe. Also es war tatsächlich so, dass ja früher das in der Berufsschule hier tatsächlich noch so war, dass man ins Höchster Museum gegangen ist und mir auch direkt auf den Zollturm hoch sind.
Ach, krass.
Und spätestens, wenn man da einmal oben gestanden hat und da runter guckt, sieht man irgendwie, wie faszinierend das eigentlich, ja, ist. Ja, und dann, also die intensive Beschäftigung mit der Höchster Geschichte fing dann tatsächlich erst an, wie ich in diesen Verein rein bin. Und es gab damals hier einen Rundgang durch die Räumlichkeiten, die damals noch Wüste aussahen wie heute. Und man hat aber direkt gesehen, ey, was für Schätze hier lagern. Und ja, dann konnte man nicht anders und ist hängen geblieben einfach.
Und was macht so aus deiner Sicht Höchst so besonders einzigartig?
Also ich glaube, das Einzigartige ist, ja, zum einen, dass tatsächlich alles schön erhalten ist, die komplette Geschichte, dass hier ja kaum Kriegszerstörungen einfach waren. Und also ganz toll finde ich eigentlich, dass man so auf kurzer Strecke so eine Stadtgeschichte lernen kann.
Ja.
Also man kommt irgendwie vom Main, dann ist man sozusagen in der Altstadt drin, man geht weiter, dann hat man wieder Bauten aus dem Jugendstil, eben hinter der Bahn kommen nochmal ganz andere Siedlungen dazu. Und irgendwie, wenn man hier Stadtführung macht, ist das so, dass man, ja, man könnte hier 10 Stunden durch Höchst laufen und hat an jedem Baum oder an jedem Haus könnte man irgendwas erzählen, was wirklich geschichtsträchtig ist. Und das ist, finde ich, so das Faszinierende hier einfach.
Ich finde es auch, also ich hatte ich eine Veranstaltung in der Buchhandlung Bersch und hatte noch Zeit und bin im Vorfeld hier so ein bisschen so durchgelaufen und mir war das nicht so bewusst, ich habe es euch ja vorher schon gesagt, als wir uns da unten getroffen hatten, wie wunderschön das ist, dass das auch alles noch erhalten ist und dass man quasi wirklich so spürt, hier ist Geschichte. Das hat man ja, wenn man so jetzt durch die Altstadt in Frankfurt läuft, nicht direkt, weil da quasi alles zerstört war. Und hier spürt man das halt auch noch.
Genau, also in Frankfurt, ich meine, ich liebe die neue Altstadt in Frankfurt. Also ich bin wirklich Fan davon, aber es ist halt neu hingebaut. Und irgendwie, ja, spürt man das auch.
Ja.
Und hier läuft man durch, ja, da ist man halt das Haus zerfallen oder so, aber irgendwie lebt es hier auf eine ganz andere Art und Weise noch, die Geschichte.
Ich bin vorhin am Mainufer hier lang gelaufen und habe dann die Mauer gesehen und habe so hochgeguckt und dachte, krass, was eine hohe Mauer. Allein das schon, allein zu sehen, guck mal, hier stand damals schon eine Stadtmauer und heute ist auch noch ein Teil von der Mauer da.
Die südliche Stadtmauer ist komplett erhalten. Ist also in kompletter Länge ist die südliche Stadtmauer noch da. Also, und ach, ja, man findet an allen anderen Ecken immer noch Teile von den anderen Stadtmauern. Das ist ja auch so faszinierend. Die nördliche Stadtmauer findet man noch Teile am Höchster Markt. Von der östlichen, westlichen Stadtmauer, wenn man genau hinguckt, sieht man da auch noch Teile. Oder ach, Teile in Gebäuden drin. Also ich habe hier noch ein kleines Atelier und da ist eine Schießscharte drin von der Stadtmauer, weil es Teil der ältesten Stadtbefestigung ist. Und also das ist sozusagen mein Fenster nach draußen und das ist so faszinierend, was man hier noch alles machen könnte und zeigen könnte. Das ist wirklich höchst sehr einzigartig.
Die Pläne gehen nie aus oder die Ideen. Kommen wir mal zu den frühesten Funden. Also wir springen mal ganz weit zurück. Was sind so die bekanntesten Informationen, also oder Funde zu Höchst? Vielleicht muss man es auch da nochmal differenzieren. Wann wurde Höchst urkundlich erwähnt? Und wahrscheinlich gab es davor, wenn ich das mit anderen Stadtteilen vergleiche, auch schon mal in irgendeiner Form was hier gelebt hat an Menschen oder Gruppen, wo man aber nicht direkt sagt, die gehörten zu Höchst, sondern lebten einfach hier.
Ja, also sicherlich gab es vorher schon Sachen. Also ich sage ja immer, der älteste Höchster ist unser Mammut. Also wir haben ja Mammut-Eckzähne tatsächlich hier und auch Mammut-Unterschenkel liegt hier, die in Höchst gefunden wurden. Und also wir wissen zum Beispiel, dass unsere Riesenhirschgeweihstücke, die auch hier in Höchst gefunden wurden, die haben dieses Jahr eine C14-Bestimmung bekommen und die sind 30.000 Jahre alt.
30.000 Jahre?
Genau, das ist in Zusammenarbeit mit dem Archäologischen Museum, da muss man sich auch dafür mal bedanken, sind die untersucht worden. Es gibt auch demnächst einen Bericht dazu. Früher hatten wir tatsächlich gedacht, dass die Ritzungen, die drauf sind, von Menschen sind. Es sind wohl leider nur Hyänen gewesen, aber das ist schon relativ spannend. Ja, und allein sowas, dass das hier in Höchst gefunden worden ist, das ist was ganz faszinierend Tolles. Und deshalb ist auch auf unseren Kinderausweisen der Mammut tatsächlich drauf.
Ja, wie schön aber, ne? Krass mit Mammut, das habe ich so aber auch noch nicht gehabt. Wenn man aber mal so schaut, gibt es so ein Jahr, wo Höchst dann urkundlich erwähnt wurde, wo man so sagt...
Also die erste urkundliche Erwähnung im Lorscher Kodex ist von 790.
Also genau, früher als Frankfurt. Vier Jahre früher, glaube ich.
Ja.
794 also, war, glaube ich, Karl der Große in Frankfurt. Und dann 790, älter als Frankfurt. Zumindest urkundlich.
Also wir haben ja auch das älteste Gebäude hier. Also insofern passt das ja auch. Nee, es gibt ja auch frühere Besiedlungsspuren, gibt es tatsächlich aus der Bandkeramikzeit oder so. Ach, das weiß man. Ja, und man muss es auch einfach sagen, dass das römische Kastell hier in Höchst älter war wie die Besiedlung der Römer in Frankfurt mit Nieder. Also krass. Ach, hier waren die Römer ein Tick eher. Also wir toppen eigentlich in allen Sachen Frankfurt.
Es ist ja auch, wenn man so drauf schaut auf die Entwicklung, vielleicht kommen wir da auch gleich nochmal drauf zu sprechen, dass Höchst ja, weiß nicht, da kann man so sagen, oder in Anführungszeichen so ein Konkurrenzstand in der Entwicklung zu Frankfurt. Ne? Also da gab es ja so verschiedene Sachen im Sinne von das Marktrecht, was dann Höchst auch bekommen hat, was die Frankfurter ja eigentlich so in der Form nicht wollten, dann gab es doch. Und da merkt man halt alleine auch schon an so Dingen, da gab es gewisse Bestrebungen eben, mit Höchst auch eine eigene Stadt aufzubauen, was ja auch lange eine eigene Stadt war. Und wenn man so hier ist, eigentlich auch heute noch sich wie eine eigene Stadt.
Die Justinuskirche ist einfach, die ist als Machtsymbol gegenüber Frankfurt aufgestellt worden. Im Prinzip ja aus dem Nichts heraus ist diese Kirche hier aufgebaut worden, weil einfach die Erzbischöfe zeigen wollten, hier, guckt mal, das ist ein Machtgebäude gewesen einfach.
Was ist Wahnsinn. Genau, und es ist halt eins, das auch heute noch steht. Wenn wir mal so durchgehen, vielleicht durchs Mittelalter gibt es da so, oder Mittelalter, früher Neuzeit, gibt es da Highlight, wo du sagst, das ist so erwähnenswert generell, beziehungsweise auch vielleicht gewisse Ereignisse und Entwicklungen?
Nee, du hast ja im Prinzip, hast du dieses Marktrecht ja schon gesagt, also sprich 1355 gab es ja die Ernennung zur Stadt einfach und ein Jahr später wurde das Marktrecht ausgerufen und das ist natürlich so eines der entscheidenden Entwicklungen einfach. Es wurde eine Stadtmauer gebaut, die Frankfurter dann gleich ein paar Jahre später wieder niederbrennen wollten, weil sie es gar nicht so toll fanden mit dem Marktrecht und ach, der Mainzoll, das hat ihnen ja gar nicht gefallen, dass sie jetzt auch noch Zoll zahlen sollten, wenn sie durchfahren wollten. Die Mainzer haben da schon gut Geld abgenommen. Und ich glaube, das ist so das Entscheidende einfach im Mittelalter gewesen.
Gab es mal in der Zeit, weil das gab es in Frankfurt in der Altstadt, größere Brände oder Katastrophen, die hier...
Also wir hatten tatsächlich zwei größere Stadtbrände. Ah, krass. Mhm. 15, oh, jetzt wird es mit den Zahlen, 15, 16, 18,
aber im 16. 17, Jahrhundert.
10,
quasi, 18. Jahrhundert so.
Ja, genau, und um Ende 18. Jahrhundert, Ende 16. Jahrhundert waren die beiden großen Stadtbrände. Also wenn sich einer wundert, warum die Straßen nach dem Brand heißen oder sowas, dann weiß man...
Ach, stimmt.
Also da ist die über die Hälfte der Altstadt abgebrannt.
Krass.
Also deshalb heißen die Straßen auch Brand oder so. Also da ist der Straßenname sozusagen noch Hinweis drauf, dass die Häuser alle abgebrannt sind.
Das ist eine Vorstellung aber auch, gell, dass man irgendwie so eine Zeit hatte, in der dann hier lichterloh alles so in Flammen gestanden. Wobei, da muss man auch, kann man auch in der Gegenwart in Kriegsgebieten, kann man das ja quasi ähnlich sehen, aber das ist ja, wir sind weit weg davon. Was das für ein Gefühl gewesen sein muss, wenn du da so stehst und du siehst dann...
Ja, also ich meine, das ist ja, wenn man sich die Bebauung heute noch anguckt oder so, also es stehen ja auch noch die alten Holzfachwerkhäuser, ja. Und wenn hier ein Haus anfangen würde zu brennen, da muss die Feuerwehr schon schnell kommen, um nebendran einfach die anderen Häuser zu retten.
Also, wisst ihr, ob es da irgendwie so Vorkehrungen gibt, die quasi heute dafür sorgen?
Also ich glaube, wir haben heute eine bessere Feuerwehr. Also, aber wirkliche Vorkehrungen... Nee, wüsste ich jetzt tatsächlich nicht. Ich meine, früher hat man die halt da sagt ja vom Namen schon, da war der Löschteich sozusagen.
Ja.
Aber mit Eimernlöchern ist schon was anderes, wie wenn ein Feuerwehrauto kommt.
Das stimmt. Gibt es also sonst noch was, wo du sagst, ist erwähnenswert? Oder hatten wir damit so im Mittelalter gesagt, eigentlich mit dem Marktrecht ist das quasi grundsätzlich?
Ja, Marktrecht und Mainzoll halt. Also das ist ja bei uns so irgendwie das Entscheidende.
Das heißt, wenn ich mit dem Schiff gefahren bin von Frankfurt und wollte hier weiter, musste man quasi hier halten und sagen...
Genau, die Legende besagt, dass irgendwo noch die Kette unten im Main drin liegt, die hochgezogen wurde und dass die Schiffe abhalten und bremsen mussten. Und ja, es mussten natürlich dann alle aussteigen und alle nach Höchst und im Karpfen hier unten ihr Bierchen trinken, logischerweise. Also deshalb waren ja auch Goethe und Dürer da, also die mussten alle hier raus und...
Aber das anhalten. Ist gar nicht das Schlechteste, da hat man so einen Ort der Begegnung, oder? Das ist doch, wo man eigentlich so die Menschen untereinander dann trotzdem irgendwie so, musst du halt notgedrungen mal Zeit miteinander verbringen.
Ja, und ich meine, es ist ja heute noch so. Also es ist ja heute noch so, heute kommen die Leute halt über die Fähre sozusagen, ja, ja. Und wo trifft man sich? Am Marktplatz, also am Schlossplatz hier. Ja. Also
und lässt es gut gehen.
Erhalten geblieben.
Springen wir in die Zeit der Industrialisierung. Was hat da Höchst besonders geprägt? Ich habe da schon so eine leise Vorahnung.
Ja, du hast die Vorahnung mit den Farbwerken halt einfach. Ja, ist natürlich so, dass die Farbwerke in der Industrialisierung hier eine große Rolle gespielt haben, aber ja, es wäre ein bisschen wenig tatsächlich, wenn wir jetzt die Industrialisierung nur an den Farbwerken festmachen würden. Also hier gab es die Breuerwerke, es gab die Skriberwerke, wir hatten ja die deutsche Gelatinefabrik hier. Und das waren auch Betriebe, die also die meisten tatsächlich vor den Farbwerken noch da waren, die mit der Industrialisierung ja angefangen haben. Und das waren zum Teil richtig große Werke auch. Klar, die Farbwerke haben dann höchst komplett verändert, aber es waren einfach auch andere Werke schon da.
Gibt es da noch was von den Unternehmen oder ist das?
Es gibt tatsächlich leider von den Unternehmen tatsächlich keins mehr.
Ja.
Also die sind alle geschlossen mittlerweile. Ja, übernommen worden von anderen Firmen oder Konkurs gegangen. Die deutsche Gelatinefabrik ist damals tatsächlich weggezogen, weil sie sich nicht erweitern konnten.
Okay.
Also.
Habt ihr das so irgendwie so, weiß nicht, in eurem Archiv irgendwie so, na, wie sagt man dann, irgendwelches Archivgut von diesen Unternehmen?
Also wir haben von den Skriberwerken haben wir Sachen, wir haben von den Breuerwerken haben wir Sachen, von der Gelatinefabrik haben wir, glaube ich, tatsächlich nichts. Also wenn einer noch was daheim rumliegen hat, gerne vorbeibringen. Von den meisten Unternehmen haben wir natürlich Archivgut. Also von den Farbwerken natürlich auch. Also von irgendwelchen Kartons, wo das Höchst-Logo drauf ist. Wir haben tatsächlich die alten Pleilettern noch mit den alten Höchster Logos oder so. Die sind bei uns tatsächlich auch. Also da gibt es schon viel, was jetzt noch da ist.
Kannst du so konkretisieren, warum so diese Firmen, die du auch genannt hattest, dafür gesorgt haben, dass es hier so ein entweder Wandel oder so eine Weiterentwicklung der Stadt gab?
Ja, allein durch den Bevölkerungszuwachs. Also da musste ja ein Wandel automatisch passieren. Also wenn man überlegt, waren ja zu Höchstzeiten, waren 30.000 Mitarbeiter bei den Farbwerken. Und die sind ja relativ schnell tatsächlich gewachsen. Also waren ja kurz nach Gründung waren 2.000 Leute so ungefähr. Und die wollten ja auch irgendwo wohnen. Also für die ist einfach Platz gebraucht worden und da sind ganz neue Siedlungen einfach auch komplett im Umkreis geschaffen worden. Und das macht natürlich für so eine Stadtentwicklung extrem viel aus.
Da wäre ich auch gerne mal dabei gewesen, mal in der damaligen Zeit so, wenn man auf einmal so mitbekommt, okay, meine Stadt, in der ich wohne, die verändert sich jetzt so rasant, weil im 19. Jahrhundert ist ja dann auch wirklich schon viel passiert in der kurzen Zeit und was das mit einem so gemacht hätte. Also ob man das quasi so, wie reagiert man auf den Wandel, der von außen kommt und merkt, oh, hier gibt es jetzt Fortschritte und auf einmal ziehen immer mehr Menschen hinzu. So, das hätte mich so, also...
Ja, also es ist ja heute noch so. Also wir haben ja immer noch den Zuzug von Menschen aus aller Welt oder so. Also das passiert ja auch heute. Und ich glaube, das war damals nicht wirklich was anderes. Es sind einfach neue Leute dazugekommen, andere sind gegangen. Also es war ja in Höchst schon immer so, dass Migranten, selbst aus Frankfurt oder so, nach Höchst gekommen sind einfach. Und dadurch hatten wir immer einen Wandel gehabt. Und also... Was ja auch so eine Sache ist, Höchst hat sich ja auch dann von den Religionen geändert. Also jetzt mit den Farbwerken zum Beispiel ist ja dann auch die evangelische Stadtkirche gebaut worden, weil Höchst war ja komplett katholisch und auf einmal ist ein evangelischer Bevölkerungszuwachs gekommen.
Ja, okay. Stimmt,
und dann hat auch wieder Adolf von Brünning tatsächlich die Gelder gegeben, um die evangelische Stadtkirche hier zu bauen. Und das sind ja einfach auch dann so religiöse Wandlungen und unterschiedliche Kulturen, die auf einmal aufeinander stoßen.
Ich hätte noch einen anderen Aspekt mit den Farbwerken und der Höchst AG dann später. Es ist ja auch, die Leute haben ja auch gut verdient, damals denke ich auch schon. Das war ja auch, man wurde ja wohlhabender durch diese Arbeit, durch diese industrielle Arbeit. Und daher, und die Farbwerke selbst haben ja auch viel für Höchst getan. Das war ja große Förderer der Stadt. Das muss man auch alles mal sehen. Das war ja dann so die Hochzeit in Höchst, was dann getan wurde für die Stadt, auch für die Justinuskirche. Ich glaube, die Orgel wurde von denen bezahlt in der Justinuskirche und als ein Beispiel, so viel habe ich jetzt nicht, aber es war so diese Zeit und die hat sich ja dann danach wieder geändert. Das ist aber dann später.
Du hast vorhin gesagt, dass du deine Ausbildung gemacht hast bei den Farbwerken, ne?
Ich habe tatsächlich meine Ausbildung bei der Höchst AG noch gemacht, jawohl, ja.
Kannst du das beschreiben? Also, oder hat man überhaupt so ein Gefühl, wie ist es, wenn man da quasi so seine Ausbildung macht? Hat man so das Gefühl gehabt, dass es jetzt, man ist wirklich in so einem bedeutenden Unternehmen unterwegs, oder war das einfach die Ausbildung?
Ja, es ist ja immer so ein bisschen Teil, es ist die Ausbildung, aber es war tatsächlich schon so, dass es irgendwie was, die Größe Höchst AG-Familie irgendwie.
Ja.
Also das Gefühl hatte man schon, also das war irgendwie alles eins, also das, was es heute ja nicht mehr ist, durch diese Zersplitterung in diese ganzen 10.000 Unternehmen, und das war schon ein anderes Gefühl. Also das muss man tatsächlich sagen, also die Höchster sind auch und die Umgebung deshalb so reich, weil es die Farbwerke gab.
Ja,
also
okay.
Da sind ja wirklich Millionen an Geldern geflossen, also es ist ganz lustig, wenn man so in den Vereinsunterlagen auch liest oder so, da hat man halt mal Geld gebraucht und dann sind halt einfach mal 20.000 Mark geflossen. Und das ging ja allen Vereinen so. Also, wenn man das rechnet, und das ist schon irre gewesen.
Habt ihr da eine Meinung zu, so im Sinne von, wie das dann, also wie ihr oder auch der Höchst zu der Zerschlagung dann steht bezüglich der Höchst AG oder der Farbwerke?
Also meine persönliche Meinung, das hätte nicht passieren dürfen.
Ja.
Also das, was passieren musste in dem Unternehmen, war schon ziemlich klar, es war ja ungefähr so, 10% haben gearbeitet, 90% waren im Schwimmbad. Bisschen war das tatsächlich so, also es musste was passieren, aber man hätte dieses Weltunternehmen nicht zerschlagen müssen. Das war eigentlich der größte Frevel, der passiert ist, und man sieht es ja jetzt auch, viele Nachfolgefirmen sind ja noch aktiv, verdienen richtig viel Geld. Also warum hat man das Unternehmen zerschlagen, wenn es die einzelnen Bereiche ja trotzdem schaffen, Geld zu verdienen?
Ja.
Also völlig unlogisch einfach. Und ich glaube auch, es gibt keinen in Höchst und Umgebung, der sagt, das war richtig. Also ich glaube, es wird schwierig, Leute zu finden, die sagen, es ist das Beste, was der ganzen Umgebung hier passieren konnte. Findet man, glaube ich, nicht.
Ich glaube, da kann man wahrscheinlich auch echt nochmal so stundenlang alleine über das Thema reden. Und
Die Farbwerke Höchst AG ist ein eigenes Thema tatsächlich, ja.
Weiß nicht, wenn wir nochmal so ein bisschen im Zeitalter der Industrialisierung oder im 19. Jahrhundert, Anfang des 20. Jahrhunderts bleiben, gibt's da nochmal so wirtschaftliche oder soziale Entwicklungen, wo ihr sagt, das müsste man nochmal hervorheben?
Ach, ich weiß nicht, ob man da jetzt irgendwelche einzelnen Sachen tatsächlich hervorheben müsste. Ich meine, es ist klar, der Wohnungsbau, der angefangen hat, also die ganzen Sozialeinrichtungen, die über die Farbwerke ach kamen oder so, ist Schulwesen. Mhm. Also die Hela hatte dieses Jahr ihr Jubiläum und es war die höhere Mädchenschule, die für die Farbwerke gegründet worden ist. Also da ist schon richtig viel passiert in dem ganzen sozialen, wirtschaftlichen Bereich.
Ich glaube, ihr habt auch voll alte Schulen. Ne? Ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, ein Gymnasium, was auch ziemlich irgendwie alt ist, also relativ lange besteht, finde ich das jetzt richtig.
Also die Hela, wie gesagt, die hatte 150-jähriges Jubiläum dieses Jahr. Aber die sind jetzt hinten am Stadtpark, also die sind jetzt nicht mehr in dem alten Gebäude drin, aber es gibt halt auch noch ältere Gebäude hier und ältere Schulen. Also
meine Schule, in der ich war, feiert in 5 Jahren, glaube ich, erstmal das 30-jährige Jubiläum.
Nee, okay, ja. Nee, wir hatten auch die Hostato-Schule hat 125-jähriges Jubiläum auch dieses Jahr. Also das ist schon, also haben eine andere Schulhistorie.
Das stimmt. Blicken wir mal so auf die Zeit danach. Es gibt den Ersten Weltkrieg, dann die 1920er Jahre und auch der Zweite Weltkrieg, beziehungsweise auch der Nationalsozialismus. Wenn wir jetzt mal so diese erste Hälfte des 20. Jahrhunderts zusammenpacken, welche Auswirkungen hatte all diese Ereignisse auf Höchst?
Ja, das ist ja, Erste Weltkrieg ist ja relativ einfach. Wir waren anschließend französisch besetzt.
Wie kam es dazu?
Nee, es gab ja dieses französische Rheinland und wir waren ja sozusagen hier der östlichste Punkt. Also wenn man weiterfahren wollte, hat man ja einen Passierschein gebraucht tatsächlich, dass man überhaupt raus durfte sozusagen, weil mir hier, ja, es sollte ja damals dieses französische Rheinland gegründet werden tatsächlich und wir waren hier französisch besetzt einfach bis zur Eingemeindung nach Frankfurt.
Das heißt, hier waren dann französische Soldaten?
Genau,
ja. Man durfte hier eigentlich nicht mehr raus?
Genau, ja. Also man hat einen Passierschein gebraucht einfach. Und ja, das ist schon ein Unterschied natürlich, wenn man eine französische Besatzung hat, was im restlichen Frankfurt einfach nicht der Fall war.
Ja.
Also ich stelle mir das schon ganz spannend vor, wie das zu der Zeit war. Ach, da sind ja viele Wohnungen gebaut worden oder so, also die Kaserne gebaut worden und alles. Das stelle ich mir schon auch eine ganz spannende Zeit hier vor. Wie war das? Also ich meine, man war einfach besetzt hier. Also da war eine Besatzungsmacht, die hier es Sagen hatte. Und also die waren nicht unbedingt willkommen.
Und wie lange blieben die dann hier?
Ja, tatsächlich bis zur Eingemeindung nach Frankfurt.
1928,
genau.
Krass.
Also so lange waren wir hier französisch besetzt, ja.
Aber wisst ihr, wie man sich das vorstellen muss? Sind hier so französische Soldaten hier auch langgelaufen? Und,
ja, hier sind tatsächlich auch die französischen Soldaten rumgelaufen, ja.
Krass.
Nicht unbedingt immer wohlwollend angesehen tatsächlich, ja. Also waren viele aus Nordafrika und dementsprechend waren auch die Kommentare der Bevölkerung.
Ich finde aber auch alleine, weil dieses Thema Passierschein, also wenn man hier quasi, ich stelle mir das jetzt so bürokratisch vor, wenn ich jetzt mal von hier woanders hin will, was nicht zu den französischen Gebieten gehörte, was ein Akt das gewesen sein muss.
Ja, es standen Wachposten da tatsächlich, es gibt tatsächlich alte Bilder, wo der Wachposten auf der Brücke zu Nied war, also das ist so hoch, eigentlich sollte man da, müsste eigentlich mal eine Tafel hin mit so einem alten Bild oder so, dass die Leute sich das vorstellen können, wenn sie da drüber laufen.
Dann ist aber Höchst eingemeindet worden zu Frankfurt 1928. Warum? Weil man eigentlich.
Ja, das so fragen wir uns alle hier. Also, naja, wir wollen uns ja 28 wieder ausgemeinden, 100 Jahre sind genug irgendwie. Also,
gibt es da Pläne?
Wir nehmen dann noch die Sanierung vom Bolognaro-Palast gerade mit, weil der wird ja dann hoffentlich 28 fertig und dann gemeinden wir uns da einfach wieder aus, dass die Gewerbesteuereinnahmen vom Industriepark wieder nur nach Höchst laufen und nicht in die Frankfurter Innenstadt.
Das mit der Eingemeindung war ja auch eine größere Geschichte. Das wurden ja auch andere Stadtteile eingemeindet zu dem Zeitpunkt. Und bevor Höchst eingemeindet wurde zu Frankfurt, hat ja Höchst selbst unter Liederbach, Zeilsheim und Sindlingen eingemeindet, sodass da mit einem Schlag diese Stadtteile zu Frankfurt kamen.
Aber wisst ihr, warum Frankfurt, welches Interesse Frankfurt hatte, dann Höchst und die umliegenden Stadtteile von Höchst dann auch zu sich zu nehmen?
Also bei Höchst gehe ich davon aus, die Farbwerke.
Okay, und dann die Einnahmen dann, die man dadurch
hat. Die Einnahmen, die man da hat, die Gewerbeeinnahmen, gehe ich mal von aus. Da weiß der Frank vielleicht mehr.
Ja, war ja natürlich auch so, dass die IG Farben dann auch dazu kamen und so. Mhm. Und der Hauptsitz sollte in Frankfurt sein. Also es wäre jetzt ein bisschen komisch gewesen, wenn man hier das Werk in Höchst gewesen wäre und der Hauptsitz von den Farbwerken in Frankfurt. Also die hätten ihr Hauptwerk jetzt nicht nach Höchst gebaut, die IG Farm.
Aber wisst ihr, wie das auf die Bevölkerung damals hier so wirkte? Wollte man das oder war das eher so ablehnend? Weil ich habe immer ein Beispiel von Haheim. Haheim wurde in den 70ern, glaube ich, eingemeindet zu Frankfurt. Und da gab es dann größere Proteste gegen die Eingemeindung, was dann letztendlich doch so kam. Aber das ist immer so mein Beispiel.
Ja, da gibt es tatsächlich unterschiedliche Geschichten dazu. Also die einen sagen natürlich, wollten sie nicht zu Frankfurt. Also wir haben ja auch über 1000 Jahre so ungefähr zu Mainz gehört. Warum sollte man jetzt auf einmal zu Frankfurt gehören? Ja. Und andere haben gesagt, das war das Beste, was höchst passieren konnte, weil es finanziell zu der Zeit nicht so unbedingt gut dagestanden hat. Also da gibt es wirklich die unterschiedlichsten Meinungen dazu.
Ich habe irgendwie noch so im Kopf, dass, glaube ich, Höchst sich so das ein oder andere dann in den Eingemeindungsvertrag hat reinschreiben lassen, was dann aber auch gedauert hat, bis die Umsetzung dann stattgefunden hat.
Nee, die Umsetzung hat bis heute nicht komplett stattgefunden. Also das ist immer das, die Höchste holen den Eingemeindungsvertrag immer dann raus, wenn irgendwas richtig schlecht läuft. Ist ganz lustig, weil jetzt sind tatsächlich wieder die Planungen, dass die Straßenbahnlinie 11 doch an den Höchster Bahnhof soll. Okay. Das ist jetzt, das wird immer, glaube ich, vor den Wahlen wird das immer wieder rausgeholt, das Thema. Und die nächste Machbarkeitsstudie kommt. Und das ist jetzt so ein Beispiel zum Beispiel, was nicht umgesetzt wurde aus dem Eingemeindungsvertrag.
Die Markthalle habt ihr aber irgendwann bekommen, oder?
Die Markthalle haben wir bekommen. Das Entscheidende ist nebendran das Schwimmbad.
Ah, okay.
Es ist tatsächlich so, dass das Schwimmbad nur noch dasteht wegen dem Eingemeindungsvertrag.
Aber es ist noch nutzbar.
Es ist noch nutzbar, ja. Aber es ist ja, es gab ja einen großen Brand, es ist 95 komplett abgebrannt gewesen.
Ah, okay.
Und ich sag mal, ohne den Eingemeindungsvertrag, an den man die Stadt Frankfurt erinnert hat, hätten die das Schwimmbad nicht wieder aufgebaut.
Ja, okay, verstehe. Dann seid ihr eingemeindet worden, dann kurze Zeit später beginnt der Nationalsozialismus. Wie hat man den hier in Höchst wahrgenommen? Im Sinne von Auswirkungen, gab es Synagogen hier, die dann zerstört worden sind und genau, dann vielleicht auch so schon weitergehend in Richtung Luftangriffe, was hat man da gespürt?
Ja, wie hat man das hier wahrgenommen? Es tut mir immer schwer, das irgendwie so sagen, wie man es wahrgenommen hat, weil wir haben zu der damaligen Zeit nicht gelebt. Wenn man die älteren Leute hier reden hört, ist das ja auch immer noch so, ja, wir haben von nichts gewusst, was in Höchst aber einfach keiner sagen kann. Also wir haben hier die Kasernen gehabt, wer hat in den Kasernen zu dem Zeitpunkt, wer war da drin? Es war natürlich die SS so ungefähr. Und hier gab es regelmäßig Krisenaufmärsche durch Höchst. Also wir haben das ganze Archiv voller Bilder von großen Versammlungen am Marktplatz. Tatsächlich auch Bilder, wo im Hintergrund die Synagoge noch steht. Es gab Umzüge. Am 1. Mai war die komplette Wörthspitze voll mit Menschen. An Fronleichnamsumzüge haben wir die Bilder hier und wir können genau sagen, an dem Haus hängen die Hakenkreuze, an dem Haus hängen die Hakenkreuze und ganz selten hängt mal eine gelb-weiße Fahne für die Fronleichnamsprozession. Das war hier in Höchst schon, ja, ich würde tatsächlich, wenn ich die Bilder mir angucke, dann denke ich, das war schon ein Zentrum für den Nationalsozialismus hier auch.
Und dann, wenn man so weitergeht, Frankfurt war arg gebeutelt von den Luftangriffen. Höchst, habt ihr ja schon gesagt, und man merkt es ja auch, wenn man hier durchläuft, grundsätzlich weniger. Was mich immer so ein bisschen verwundert, weil die Farbwerke ja, oder man hatte ja hier auch Industrie. Und das war ja auch eines schon der Ziele, in einem gewissen Zeitpunkt bei den Luftangriffen Industriegebiete eben zu treffen. War das Glück, dass hier alles noch steht?
Manche Industriegebiete wollten wir treffen, andere wollten wir gerade nicht treffen, weil man sie auch nach dem Krieg gebraucht hat. Also das war einfach das Glück. Einfach, dass die Farbwerke benötigt wurden und deshalb nicht angegriffen worden sind und deshalb auch in Höchst keine Bombe runtergegangen ist. Also sind ja ganz wenige, ja ich sag mal Irrläufer sozusagen, sind hier gelandet, aber ansonsten hatten wir hier keine Zerstörung gehabt, ja, weil die Farbwerke wurden anschließend benötigt. Also wir hatten sozusagen das Glück, dass wir zu den Industrien gehört haben, die nicht zerstört wurden und deshalb sind die Farbwerke noch da und die ganze Innenstadt ist ja, Höchst ist ja komplett erhalten geblieben.
Wisst ihr, wie es dann so nach dem Krieg weiterging in den ersten Jahren? Kamen dann die Amis quasi und
logisch kamen die. Also also ich meine, wir hatten im AFN hat jahrelang hier aus dem Höchster Schloss gesendet. Also ja.
Das American Forces Network, der Radiosender, ne?
Genau, der Radiosender. Und die haben hier aus dem Schloss gesendet. Also es gibt tatsächlich ein Bild vom Vater von George Clooney hier beim Senden aus dem Schloss. Also Bill Ramsey, genau, Bill Ramsey ist ja so, es gibt aus den Kneipen hier gibt es die Bilder mit Bill Ramsey, weil er hier in Höchst vor Ort war.
Und ich glaube, es war auch so, dass sich die Bevölkerung in Teilen auch den Radiosender, also dass man das auch angehört hat, ne? Das war ja, glaube ich, eigentlich nur für die amerikanischen Truppen, aber ich glaube, es gab auch viele, die sich dann den Sender irgendwie, oder die den empfangen haben und dann einfach auch Fan davon
waren. Ja, logisch, die Leute waren ja auch vor Ort. Also sie waren in den Kneipen drin. Also natürlich hat man sich das danach angehört.
Ach, spannend, ey. Wie ging es weiter? Generell so in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gab es da was, wo ihr sagt, das ist in der Zeit noch definitiv erzählenswert?
Naja, also was ja wichtig war, Höchst war sozusagen ja noch das Regionalzentrum hier. Also es war ja, hat ja immer noch den Sitz von vom Kreisamt hier. Wir haben das Kreishaus ja. Das war einfach noch, jahrelang war das ja wirklich hier ein Zentrum.
War das der Main?
Main-Taunus-Kreis.
Main-Taunus-Kreis, genau.
Genau, also da hatten wir hier das Kreishaus ja auch noch. Und ja, das war schon so, dass da irgendwie noch hier so ein ja, anderes Empfinden bei der Bevölkerung da war irgendwie. Also man ist noch was.
Ja.
Und das ist ja dann schon auch irgendwann alles weggebrochen.
Genau, das ist, glaube ich, dann nach Hofheim gezogen.
Genau,
ja. Wie sagt man, die Verwaltung?
Die Verwaltung, ja, genau, ja.
Und sonst noch was, wo ihr sagt, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist erwähnenswert. Ansonsten springen wir weiter zu den Bauten, die mich nämlich auch...
Naja, ich glaube, was halt höchst ja, sehr viel ausgemacht hat, war einfach der Bau vom MTZ.
Ah, stimmt.
Also das...
Positiv oder negativ?
Negativ. Ja. Also ich sag mal so, das MTZ ist auf die grüne Wiese gestellt worden und ja, dann sind die Leute nicht mehr nach Höchst einkaufen gegangen. Also wir hatten ja hier die Fußgängerzone, die floriert hat und alles, und das wurde immer weniger. Also die Leute sind dann ins MTZ rausgegangen, und warum sollte man in Höchst einkaufen gehen, wenn man wollte ins MTZ auf einmal.
Ist es immer noch so?
Naja, gut, im Höchst einkaufen gehen wird halt schwierig. Also hier ist ja nicht mehr wirklich, die Läden sind nicht mehr so da, wie sie einfach früher da waren. Also geht man halt ins MTZ einkaufen. Es ist jetzt eher ein bisschen lustig, dass es ja heute so ist, dass Saturn und die ganzen Geschäfte im MTZ ein Problem kriegen wegen dem Onlinehandel. Also die Einkaufszentren haben jetzt das Problem, womit wir früher das Problem hatten, dass das MTZ aufgemacht wurde und die einzelnen Geschäfte hier kaputt gegangen sind. Also jetzt haben die Einkaufszentren das Problem, das wir vorher schon hatten.
Da gibt es auch so das Beispiel vom Skyline Plaza, das ja auch, naja gut, nicht auf der grüne Wiese errichtet wurde, aber quasi rund um den neuen, rund um das Europaviertel, was auch zu kämpfen hat und wo man auch überlegt, wie geht man jetzt mit diesem Einkaufszentrum um?
Genau, was macht man mit den Flächen?
Ja, genau.
Also im MTZ, das haben sie jetzt nochmal riesig vergrößert gehabt irgendwie, und ja, was macht man jetzt mit der Fläche?
Aber fällt euch noch so spontan irgendwie so ein altes Traditionsgeschäft ein, was es noch immer gibt, oder so eine alte Bäckerei, die seit Jahrhunderten hier ist, und eine Metzgerei?
Nee, es gibt, unter anderem gibt es ja noch die Buchhandlung Bersch.
Stimmt, die ist auch
so überall. Also das ist, also hat neue Besitzer, also es sind nicht mehr die Originalbesitzer, aber die sind noch da, das ist ein altes Unternehmen. Also wir hatten jetzt gerade, hatte ich die Tage die Höchster Scherben in der Hand, und die sind in der Druckerei Bersch gemacht worden. Ach, krass. Also verlegt worden, und ne, also da sieht man einfach, das waren in den 20ern. Also das wäre jetzt so ein richtig altes, eingesessenes Unternehmen, was sozusagen noch vor Ort ist.
Das eine andere gibt es da noch. Wenn wir mal so auf die Bauten gucken, gibt es also historische Gebäude in dieser Altstadt, wo ihr sagt, die sind besonders wichtig, oder auch Denkmäler, wo man, wenn man Höchst besucht, auf jeden Fall mal hingehen sollte?
Ja, also das ist, wenn man... Es ist ein bisschen schwierig, jetzt ein Gebäude dazu erzählen. Wir können hunderte Gebäude nennen. Natürlich Höchst ohne die Justinuskirche ist nicht wegzudenken. Also ich würde sagen, das historischste Gebäude, was wir hier haben. Ich sage ja immer, das muss irgendwann zum Weltkulturerbe ernannt werden, weil die so einzigartig ist tatsächlich. Ja, man muss ja einfach am Main mal mit dem Schiff entlangfahren, und dann sieht man ja das alte und das neue Schloss natürlich, muss man gesehen haben, muss man da gewesen sein. Wir haben den Bolognaro-Palast, der ja gerade saniert wird, ach, der einzigartig, auch mit einer tollen Geschichte hinten dran, dass die Stadt Frankfurt die Bolognaros ja nicht wollte, weil sie katholisch waren. Und genau, und also die Bolognaros kamen ja nur nach Höchst, weil die keine Stadtrechte, keine Bürgerrechte in Frankfurt bekommen haben.
Und die haben dann da gelebt, ne?
Und der Kurfürst hier wollte ja seine Neustadt bauen und hat die Bolognaros sozusagen damit hergelockt. Und hier haben sie halt direkt ihre Bürgerrechte bekommen, und dann ist der Bolognaro-Palast in Höchst gebaut worden. Krass. Also Das ist natürlich auch, also er wird gerade saniert, wenn er mal fertig ist in ein paar Jahrzehnten, Jahren. Also da muss man einfach mal drin gewesen sein. Das ist natürlich ein richtig bedeutendes Gebäude und auch komplett erhalten.
Dann gibt es noch so Gebäude wie das Kronberger Haus, ne?
Das, ja, also das ist jetzt eins von drei Adelhäusern. Das ist so lustig. Also wir haben das Kronberger Haus, wir haben das Dahlberger Haus, wir haben das Greifenklauscher Haus. Also wir haben drei von diesen historischen Adelshöfen, den größeren. Also man kann ja in der Altstadt rumlaufen, hier ist ein Haus neben dem nächsten, was historisch ist, wo in anderen Stadtteilen vielleicht noch ein Fachwerkhaus stehen geblieben ist oder so, das man dann erwähnt. Aber wie gesagt, wir haben ja auch das Schloss und so Sachen. Und also ein Gebäude, was man zum Beispiel gar nicht sieht, weil man nicht hinkommt, ist der Peter-Behrens-Bau im Industriepark.
Stimmt der, ja. Aus den 20ern, ne?
Genau, ja. Und das ist ja einzigartig, dieses Gebäude. Also das ist schade, dass da man tatsächlich einfach nicht öffentlich reinkommt, weil da muss man drin gewesen sein.
Und hier, wo wir sitzen, weil ich bin vorhin hier durchgelaufen, von meinem Ufer dann unten durch, und da waren vor mir drei Menschen, die so da durchgelaufen sind, und die kommen nicht von hier, weil die auch so meinen, es ist hier so wunderschön, als sie dann hier so auch so reingelaufen sind, sagt man hier auch Marktplatz zu, wenn man hier...
Schlossplatz.
Was für eine Funktion hatte zum Beispiel der Zollturm, auch wenn man es so ein bisschen ableiten konnte?
Ja, logischerweise hatte der Zollturm exakt die Bedeutung, dass hier der Zoll eingetrieben worden ist. Also hier saß der Zollschreiber halt einfach, hat hier gewohnt und hatte Zoll unten.
Und jetzt bewohnt ihr hier den kompletten Turm oder einen Teil?
Also bewohnen wäre schön, nein, also also ich würde mich jetzt nicht dagegen wehren, wenn es möglich wäre, aber wir sind tatsächlich im kompletten Zollturm, ja. Also es sind zwei Etagen sozusagen über dem Durchgang, und in jeder Etage ist von unserem Archiv halt, stehen die Objekte drin.
Und gibt es noch was, wo man sagt, an Gebäuden, Denkmäler, müssen wir jetzt hier in der Liste noch aufnehmen? Muss ja keine vollständige Liste hier sein, oder hat es nicht den Anspruch? Aber
ja, also das ist so schwer zu sagen, weil wenn man jetzt noch ein paar Gebäude aufzählt, was fällt runter? Also ja. Ich finde unseren Bahnhof, ach, das ist einfach ein wirklich tolles Gebäude. Das also stimmt, ja. Nebendran die Bruno-Asch-Anlage oder so, die ist auch wirklich, steht glaube ich auch mittlerweile unter Denkmalschutz, ich weiß, also die ist wirklich auch einzigartig.
Ja, ich glaube, man muss, also bei Höchst ist es, glaube ich, wirklich, also da die Einmaligkeit, dass man eigentlich wirklich hierher kommen muss und sich anschauen muss, weil so viel alt ist einfach, und man das auch so, also ein paar Mal jetzt gesagt, aber ist einfach so schön, wenn man hier so einfach langläuft und einfach so das alles bestaunen kann.
Ja, also auf beiden Seiten der Bahn tatsächlich.
Ja.
Also stimmt, wir haben ja auch hinter der Bahn die McNair-Kasernen und alles. Also da gibt es ja auch noch wirklich tolle Ecken, wo man auch mal hin müsste.
Wie hat sich das Stadtbild im Laufe der Zeit verändert?
Also Stadtbild hat sich natürlich, was der Frank schon gesagt hat, mit dem Main-Taunus-Zentrum und mit dem Niedergang der Höchst AG geändert, was so die Fußgängerzone betrifft, die Geschäfte betrifft. Das ist ja auch das Stadtbild.
Ja.
Die alteingesessenen Geschäfte sind weg. Also es ist ja fast, wir hatten eins genannt, was noch da ist, was schon älter ist, die Buchhandlung Bersch. Aber noch gar nicht so lange her ist eine alteingesessene Metzgerei weggegangen, und so hat sich das immer weiter entwickelt.
Es ist quasi schwerer geworden, die Dinge des täglichen Bedarfs eigentlich direkt vor der Haustür zu bekommen, aufgrund von, also zum Beispiel Einkaufszentren wahrscheinlich und auch Onlinehandel, und dann so diese ganzen stationären Probleme, die damit anhängen.
Genau, und dann mein Taunuszentrum ist natürlich mit dem Auto anfahrbar, Parkplätze ohne Ende. Ist ja in Höchst natürlich eine ganz andere Situation. Ja. Mit den Parkplätzen wird auch immer gejammert. Es wäre jetzt ein aktuelles politisches Thema, sagen wir mal so. Was sich auch geändert hat, sind die Siedlungen, die es gab. Also das Heimchen, das ist zwar in Unterliederbach, aber das hat ja auch damit zu tun mit den Farbwerken. Und Seeacker war auch eine Siedlung, die sogar weggerissen wurde, abgerissen wurde.
Warum?
Warum, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht weiß der Frank.
Es ist relativ einfach. Die Fahrwerke haben Parkplätze gebraucht.
Oh, ja. Also, ehrlich?
Also das ist ja, das Seeacker war auf dem Gebiet, wo jetzt vorm Tor Ost die Parkplätze sind von der Höchst AG. Also deshalb ist der Seeacker abgerissen worden. Das ist eigentlich auch total dramatisch, weil das eine richtig, richtig tolle Siedlung war.
Wann waren das zeitlich?
Die sind in den 60ern abgerissen worden, tatsächlich erst, ja.
Was haben wir mit den Leuten gemacht? Die hat man erstmal
irgendwas. Denen hat man andere Wohnungen gegeben, tatsächlich. Also die sind einfach umgesiedelt worden. klassisch. Also es waren ja natürlich auch die Farbwerker, die da gearbeitet haben, die haben dann halt eine andere Wohnung woanders angeboten bekommen. Es waren ja auch Siedlungen im Werk drin, das kennt man ja auch nicht mehr. Es gab ja im Werk auch eigene Siedlungen.
Im Werk direkt, das heißt, das ist quasi das eigentlich das Moderne, was man so Wohnen und Arbeiten
macht. Nee, Wohnen und Arbeiten an einer Stelle, nee, das war, ja genau, heute wird es wieder modern, damals war es das erste Mal, man wollte ja die Leute vor Ort haben, logischerweise.
Ja.
Und dann hat man die Siedlung direkt da gebaut, wo die Leute einfach über die Straße gehen mussten und arbeiten konnten.
Gibt es bedeutende städtebauliche Projekte oder Entwicklungen, die Höchst besonders geprägt haben?
Ja, also eine Sache ist natürlich die Bau der Eisenbahn. Also wir haben ja, ne, also eine der ältesten Bahnstrecken hier, und es ist ja noch heute so, dass die Bahn irgendwie Höchst so in zwei Teile schneidet.
Ja, stimmt, ja.
Also das ist ja, es ist so lustig, weil das Förderprogramm für die Innenstadt Höchst geht bis zur Bahnstrecke und hinten dran fällt alles runter. Also wenn es nur um dieses Förderprogramm geht, und man hat halt diesen Bahndamm und irgendwie hat man so zwei Teile von Höchst. Und das, finde ich, ist auch so eine städtebauliche Entwicklung, die man einfach nicht vergessen darf, einfach was das heute noch tatsächlich für Auswirkungen hat, von welcher Seite der Bahn man wohnt.
So. Ich finde, das hat man auch voll oft, wenn man so drauf schaut. Mir fällt gerade als Beispiel Bockenheim ein. Da fährt auch dann mittendurch, oder da ist er mittendrin quasi der Westbahnhof. Und du merkst auch richtig, wie unterteilt so der Stadtteil an sich nochmal ist.
Ja, und eigentlich total traurig. Aber es ist, warum gilt das Förderprogramm für die Innenstadt Frankfurt nur bis zur Bahnstrecke? Also
das war
hinten dran sind auch Geschäfte, also da wohnen auch Leute. Und irgendwie wird es ja heute noch nicht einheitlich gesehen und behandelt.
Das stimmt, ja.
Und das ist eigentlich auch tatsächlich nicht zu verstehen, warum er das macht. Eigentlich müsste man ja gucken, dass das alles irgendwie zusammenwächst und zusammengehört. Und es ist auch lustig, wenn man mit Kindern oder so hier Führungen macht oder mit Jugendlichen, und dann gibt es welche, die noch nicht auf dem Schlossplatz waren. Also die kennen sozusagen die andere Seite nicht und wohnen auf der anderen Seite der Bahn, und irgendwie ist es so erstaunlich, dass es heute irgendwie immer noch so eine Barriere irgendwie darstellt oder Leute nicht von einer Seite zum Stadtteil zur anderen gehen.
Könnte da was Verbindendes sein, gewisse Traditionen oder Feste, die quasi die Menschen zusammenbringt? Ich stelle euch gar nicht die Frage, ob es besondere Traditionen oder kulturelle Eigenheiten gibt, weil ich glaube, es gibt auf jeden Fall gewisse Dinge, die hier in Höchst stattfinden, die auch über die Grenzen hinaus bekannt sind. Also wenn wir gerade mal drauf schauen, Vereine und Feste, was gibt es da für Beispiele?
Naja, Vereine und Feste ist natürlich entstanden, ja, durch die 600-Jahr-Feier von Höchst, das Schlossfest. Mhm. Also wir haben ja eines der größten ehrenamtlich geführten Feste hier. Früher gab es ja tatsächlich Themen mit Partnerschaften mit anderen Städten, mit anderen Kulturen. Seit Jahren riesig groß gemacht, ehrenamtlich durchgeführt, und der ganze Umkreis kommt nach Höchst. Hat sich auch tatsächlich gewandelt. Es ist jetzt tatsächlich kein Umzug mehr, wie er früher war oder so. Aber das Schlossfest ist natürlich immer noch im Sommer, ist das hier das Highlight in Höchst und Umgebung.
Das steht auch immer mal so ein bisschen auf der Kippe, kann das sein?
Ja, das steht immer mal auf der Kippe, weil die Stadt Frankfurt irgendwie ja lieber das Grüne Soße Festival sponsert oder die Feste in der Innenstadt. Und ich weiß gar nicht, ob jetzt die Gelder schon alle beim Vereinsring angekommen sind, die Stadt Frankfurt zugesichert hat. Mhm. Also, und wenn man sich überlegt, was so ein Fest kostet, wenn man sich überlegt, was die FES an Gebühren haben will, etc. pp. Das ist einfach fast nicht mehr leistbar. Also, dass man ich bewundere alle, die da arbeiten, dass man als Ehrenamtler überhaupt sagt, man übernimmt die Verantwortung, um so ein Fest zu stemmen, und eigentlich steht man mit einer Bein im Gefängnis. Und ja, da müsste die Stadt Frankfurt sowas anders unterstützen und anders fördern.
Gefängnis, weil man wahrscheinlich auch so verschiedene Auflagen eigentlich erfüllen muss, ohne die Zeit oder die wirkliche
Kenntnis. Genau, und wenn es die zertifizierte Betonsperre ist, die man heutzutage braucht, um damit kein LKW drauf fährt oder so, was das alles kostet. Und wenn man das nicht macht, könnte man versicherungstechnisch ja dann wieder belangt werden, wenn was passiert. Und also das muss ja alles berücksichtigt werden. Und ja, also und wie gesagt, ich glaube noch nicht, dass die Gelder, die die Stadt Frankfurt zugesichert hat, alle schon eingegangen sind. Also vom letzten Schlossfest, was im Sommer war. Mhm. Und ja, eigentlich wäre das schön, wenn man eigentlich wüsste, so die nächsten 10 Jahre oder so ist das Schlossfest einfach mal finanziell abgesichert und mal längerfristige Zusagen von der Stadt Frankfurt kommen würden und man nicht immer gucken muss, wo kommen die Gelder für sowas her.
Das sind wir eigentlich schon so in der Gegenwart hier angekommen. Wenn wir mal da noch mal ein bisschen tiefer reingehen, gibt es da so aktuelle Projekte, Entwicklungen, die ihr ansprechen wollt oder auch Herausforderungen, die jetzt ja schon so ein bisschen angeklungen haben?
Ja, ich sag mal, es ist ja immer so, dass die Herausforderung, ja, wie geht man mit dem Zuzug von Leuten um, wie klappt ein Zusammenleben? Also wir haben das höchste Suppenfest, was vom bunten Tisch organisiert wird, wo ja irgendwie versucht wird, so gemeinschaftlich tatsächlich über kulturelle, religiöse Grenzen hinweg was gemeinsam zu machen. Und ich finde, das ist eine riesen Herausforderung. Also man kann ja hier mal einmal durch Höchst durchlaufen. Man sieht ja teilweise auch wirklich Barrieren. Also ich sag mal, wenn man den Höchster Schlossplatz oder so, hier ist alles gut Deutsch oder so. Man geht 3 Meter weiter, kommt in eine neue Kultur. Und wie kriegen wir das Zusammenleben einfach schöner hin und anders hin? Also ich glaube, das ist schon eine große Herausforderung, vor der wir da stehen.
Zu Projekten könnte man vielleicht jetzt also aktuell was sagen. Also ein Projekt ist natürlich der Bolognaro-Palast, der jetzt noch renoviert wird, was sich jetzt einiges verzögert hat. Müsste eigentlich schon längst fertig sein, aber es ist ja oft so. Ist ja auch immer ein Überraschungspaket, so ein altes Gebäude. Weiß man ja nie, was man entdeckt. Aber es gab schon von Anfang an Probleme und das hat sich dann ein bisschen fortgesetzt. Der Ettinghausenplatz, das ist ja der Platz auch direkt am Marktplatz. Wir haben ja schon vom Brüningbrunnen gesprochen, der steht genau dazwischen. Das ist der Platz, wo vorher die Synagoge stand, jetzt ein Bunker steht, der soll auch aufgewertet werden. Da kommt da gibt's auch sogar ein Projekt, das schon abgesegnet ist, wird aber jetzt nicht realisiert, sondern soll eine Zwischenlösung kommen. Dann gibt es das Kronberger Haus, das ja dann frei wird, wenn der Bolognaro-Palast fertig ist. Und die Zukunft des Kronberger Hauses ist in der Schwebe. Wird man noch überlegen, was man damit macht. Für die Vereine soll es genutzt werden. Muss aber auch natürlich erstmal wieder restauriert, saniert werden. Das ist immer so. Und das sind so gerade die aktuellen Projekte, was die Gebäude betrifft, aus meiner Sicht.
Wenn ihr in die Zukunft guckt, von Höchst, wie sieht die aus, rosig?
Natürlich sieht die in Zukunft von Höchst rosig aus, wie auch sonst. Ich glaube, es ist tatsächlich schwierig. Ja. Also man geht über die Fußgängerzone, man sieht die Probleme. Also es ist jetzt auch tatsächlich, wenn ich morgens auf die Arbeit fahre, fahre ich an Matratzen vorbei, wo Leute schlafen. Es ist jetzt tatsächlich wieder extrem viel mehr geworden. Und ich finde, das sind diese Herausforderungen, wo sich eine Stadt denen stellen müsste.
Ja, das stimmt.
Und
ja,
da passiert meines Erachtens auch zu wenig, auch gerade in den Stadtteilen. Ich denke, das betrifft ziemlich viele Stadtteile, dass da einfach zu wenig passiert, wo geguckt werden muss, wo kommen die Sozialarbeiter her? Also auch gerade in Höchst an den Schulen oder so. Ich glaube, die Lehrkräfte sind hier teilweise wirklich am Ende. Ich glaube, die bräuchten auch massiv mehr Unterstützung, mehr Personal, einfach gerade in so einem migrantischen Stadtteil einfach, müsste da einfach viel mehr passieren, da müsste mehr Unterstützung her.
Ja, also ich glaube, so generell das Thema, ne? Ich hatte das letztens, da ging es auch so ein bisschen um Griesheim. Das Thema ist einfach Sozialarbeit, Sozialarbeit, Sozialarbeit und investieren da rein und quasi Menschen Perspektiven geben, aufzeigen und nicht das Gefühl hinterlassen, ja, man ist es so selbst überlassen in der Situation, in der man Antworten sucht und keine findet. Ne?
Also man hat den Eindruck, dass man sich selbst überlassen ist.
Ja.
Definitiv, das ist einfach der Fall.
Dann blicken wir nochmal so ein bisschen auf das Thema Geschichte Höchst. Wenn ich mich jetzt tiefergehend damit auseinandersetzen will, vielleicht nach dieser Folge, was sagt ihr, sind so die Orte oder Bücher, Ressourcen, die man sich anschauen muss? Oder klingelt man einfach hier unten und sagt, hier bin ich?
Also man kann beides machen. Also natürlich, wir haben keine Klingel hier, das ist das. Wäre es jetzt das einzige Problem, aber ja, also ich meine, man kann auf unsere Homepage gehen, wir haben alle Geschichtshefte sozusagen sind online, wir haben tatsächlich auch Bücher, was die städtebauliche Entwicklung von unserem ehemaligen Vorsitzenden oder so, sind auch noch zahlreich da, die kann man sich tatsächlich zum Lesen nehmen und ja, also man kann immer bei uns anklopfen, also ich mache auch immer gerne Führungen durch Höchst.
Beste Ort hier zu sein, genau. Dann ansonsten, habt ihr noch irgendwas, wo ihr sagt, das wollt ihr jetzt hier noch platzieren? Dann redet, ansonsten schweigt, ungefähr so geht der Spruch.
Ja, ja, auf alle Fälle müssen wir noch was platzieren. Also, ja, weil es ist ja durchaus so, wir sammeln ja weiter. Und leider Gottes schmeißen viele Leute extrem viel weg, was eigentlich zu sammeln gehört. Also es ist noch gar nicht so lange her, da haben wir einen Kleiderbügel aus dem Kaufhaus Schiff bekommen und es war auch nur ein Zufall, weil mir das jemand erzählt hat, dass seine Frau den gerade weggeschmissen hat. Und die Müllabfuhr war Gott sei Dank noch nicht da. Und deshalb haben wir jetzt einen Kleiderbügel und noch einen weiteren aus dem Kaufhaus Schiff. Und es ist einfach insgesamt so, ja, wir sterben ja immer auch mal Generationen an Leuten weg und die alten Höchster-Sachen werden weggeschmissen und ich freue mich auch, wenn ich aus irgendeinem alten Laden oder vom Hertie, der mir hier mal war, eine Plastiktüte bekomme. Also auch so Sachen gehören einfach gesammelt, weil sie zur Höchster Geschichte dazuhören. Also das wäre sowas, wo ich sagen würde, bitte schmeißt es nicht weg, erhaltet unsere Sachen.
Genau, im Zweifel kommt hier vorbei, zeigt das und ihr könnt es besser bewerten.
Und wir tun es zu uns ins Archiv, falls wir es noch nicht haben, aber bitte, ich schmeiß die Sachen nicht weg. Also.
Sehr gut, das sind doch gute Schlussworte dann, ihr beiden. Vielen Dank, hat mir Spaß gemacht. Dann wären wir hier an der Stelle am Ende. Und dann durch, Dankeschön.
Ja, dank dir.
Ja, nach der Aufnahme sind Frank Reiner und ich noch ein wenig durch Höchst gelaufen und die beiden haben mir einige spannende Orte gezeigt. Ganz ehrlich, ich kam aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Höchst ist einfach immer einen Besuch wert. An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an euch beide, dass ihr euch die Zeit für mich genommen habt. So, und wenn ihr jetzt noch mehr aus Frankfurts Geschichte erfahren wollt, dann schaut doch gerne mal bei meinem Instagram-Kanal Damals in Frankfurt vorbei. Dort erfahrt ihr jeden Tag Neues aus der Geschichte der Stadt, die so facettenreich ist. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.